Markus Heitz, Sie sind ein leidenschaftlicher Teetrinker und Bahnfahrer. Wie verbinden Sie diese beiden Leidenschaften mit Ihrem Schreiben?
Das ist ja also geheime Information hier, leidenschaftlicher Bahnfahrer und Teetrinker. Man kann zum Beispiel in der Bahn sehr gut Tee trinken. Die haben sogar Tee bei uns, also sogar recht guten. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und dann vergeht die Zeit auch wunderbar. Man sitzt, sobald ich in den Zug einsteige, Laptop auf und dann wird gearbeitet, weil Bahnzeit ist für mich immer Reisezeit. Und Tee hilft unfassbar gut, bei mir zumindest beim Denken. Deshalb ist die Kombination aus beiden für mich perfekt.
Scheinbar hat es gut geklappt. Sie haben 40 Romane geschrieben in den letzten 15 Jahren. 2003 haben Sie begonnen und dann einfach nicht mehr losgelassen, am Fließband geschrieben. Sagen Sie uns etwas über Ihre Welten. Sie schaffen ja gerne Welten.
Also angefangen hat bei mir alles, seit ich 14 bin. Mit 14 ging es los mit den ersten Kurzgeschichten. Und das war damals lustigerweise so ein kleiner Krimi und so eine Horrorgeschichte. Das waren so die ersten Anfänge. Ansonsten kamen dann die verschiedensten Welten im Laufe der letzten Jahre einfach dazu. Wir haben ein bisschen Horror, ein bisschen Space Fiction. Ich sage extra Space Fiction, weil ich damals Physik und Chemie abgewählt habe. Deshalb Science Fiction, das wird mir keiner glauben. Also ein bisschen Space Fiction bzw. dann Science Fiction, Horror, Fantasy, Mystery im Allgemeinen. Und da ist eben alles möglich. Das ist das Schöne an meinem Genre bei der Fantastik, dass ich unendliche Möglichkeiten habe. Alles, was ich brauche, ist meine Vorstellungskraft und eben mein Ausdrucksvermögen. Somit kann man erfinden, was man will. Das finde ich halt phänomenal an dem Genre. Was mir extrem viel Spaß macht, ich habe mal Geschichte und Germanistik studiert. Wenn ich historische Sachen in erfundene Romane, also erfundenes Geschehen, einfließen lassen kann. Also, dass ich historische Begebenheiten aufgreife, aber sie neu deute. Da ging es unter anderem auch mal um die Entstehung des Vampirismus. Bei uns, das Schlimme ist ja, wenn ich hier schon bin, wenn man sagt, Vampire, schreien alle immer sofort Dracula. Und ich weiß, dass es falsch ist. Und ich erkläre den Leuten immer, nee, der Original Dracula hatte mit Vampirismus nichts am Hut. Historisch gibt es ganz tolle Zeugnisse aus dieser Zeit, mit welchen Schimpfworten oder Beinamen man ihn bedacht hat. Aber nie historisch, nie wurde er als Vampir bezeichnet. Da gibt es einen Vampirroman von mir, der mit dem Ganzen ein bisschen aufräumt. Der sagt, nee, das ist vollkommen falsch, Leute. Alles nur, weil Bram Stoker ihn so genannt hat, müsst ihr nicht heute denken, das wäre immer noch so. Es gibt fantastische Wüstenwelten, also Fantasy in einem Wüstenszenario in einer alten Handelsstadt. Auch das, Vedora, auch das ist ein Teil von meiner Welt. Das nächste Projekt, das ich nächstes Jahr rausbringe, spielt im Dreißigjährigen Krieg, was für Deutschland eine extrem einschneidende Zeit war, 17. Jahrhundert. Und dieser Dreißigjährige Krieg ist das perfekte Szenario, um dort fantastische Dinge noch geschehen zu lassen. Also wir haben das, was sowieso geschah, was man in historischen Quellen nachlesen kann. Und ich baue noch ein paar Dämonen mit ein und so ein paar Hexen und sonstige Dinge. Das macht extrem viel Spaß.
Kleiner Boho hat es mit den Zwergen angefangen.
Ja, also die Zwerge. Angefangen hat alles mit Uldart. Uldart ist die älteste Serie. Dann kamen ein paar Vampirromane, dann kam Shadowrun. Aber die Zwerge, das stimmt, ist das bis heute, es ist immer noch so, wirtschaftlich erfolgreichste. Also an den Zwergen kommt nichts anderes vorbei. Ich vermute, die Kleinen stehen immer mit der Axt neben der Tür. Und sobald ein anderer Roman an ihnen vorbei will, schlagen die gnadenlos zu. Erschienen ist der erste Roman im Jahr 2003. Und im Jahr 2004 habe ich dann gemerkt, die Einkünfte waren dann so, dass ich sagen konnte, ich versuche jetzt mal nur vom Schreiben zu leben. Ich war vorher Journalist und habe nebenbei Bücher geschrieben. In Deutschland ist es auch so, dass maximal 4% der Autorinnen und Autoren von dem leben können, was die Bücher einbringen. Der Rest hat, wie ich früher, einen Hauptjob, den Brotjob oder eine Lebensgefährtin, einen Lebensgefährten, der genug Geld verdient und der sagt, nee, komm, bleib du mal zu Hause, schreib du mal. Und die Zwerge haben mir im Endeffekt ermöglicht, heute unter anderem hier zu sein und die Lesung halt ab und zu halten. Denn ohne die Zwerge, ohne den wirtschaftlichen Erfolg, wäre das extrem schwer geworden. Die Zwerge ist so klassische Fantasy, wie man sie vom Herr der Ringe kennt. Nur, dass im Herr der Ringe die Zwerge nicht im Mittelpunkt stehen. Die sind ein Teil des ganzen Geschehens. Aber bei die Zwerge stehen eben diese klassischen Herr der Ringe-Zwerge im Mittelpunkt. Sie sind die Helden, von ihnen gehen die Abenteuer aus und sie müssen ganz schön viele Abenteuer überstehen. Das war so der Anfang tatsächlich vom wirtschaftlichen Erfolg. Aber geschrieben habe ich vorher schon.
Mittlerweile haben sich diese Zwerge wirklich ganz stark entwickelt. E-Books, Hörspiele, Apps, habe ich verstanden.
Genau, Computerspiele. Es gibt sogar ein Computerspiel zu die Zwerge, Hörspiele, Hörbücher, Comics haben wir inzwischen auch rausgebracht. Es gibt ein Brettspiel. Also wir bedienen im Endeffekt die ganze Bandbreite von Unterhaltung, wenn man so möchte, neben dem Buch, die es gibt. Also wie gesagt, vom Computerspiel bis zum Brettspiel, bis zum Comic, alles mit dabei.
2003 haben sie ihren ersten Roman herausgebracht und auch gleich einen Preis eingeheimst. War das dann eher eine Herausforderung, weiterzuschreiben oder eher eine Hemmung?
Ich denke tatsächlich beim Schreiben nie drüber nach, ob das jemand gefällt oder ob ich weiterschreiben soll, kann, darf, was auch immer. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, es ging mit 14 los, einfach weil ich schreiben wollte, weil das Schreiben mir Spaß macht. Und ich wage jetzt mal ganz frech zu behaupten, angenommen eines Tages liest keiner mehr meine Bücher, werde ich trotzdem weiterschreiben, weil das Schreiben unfassbar viel Spaß macht. Und ich habe zu keiner Zeit bis heute nie das Gefühl gehabt, von irgendwie Druck zu kriegen oder Erwartungen gerecht werden zu müssen, weder vom Verlag noch von den Fans. Ich bin sehr dankbar für die Fans, aber im Endeffekt muss ich ja schauen, was mir Spaß macht, denn dann liefert man die besseren Bücher. Klar könnte ich jetzt den nächsten Zwergeband schreiben. Schreiben ist zu einem großen Teil Handwerk. Also man weiß, wie das funktioniert, ich weiß, wie ich einen Roman aufbaue. Das ist nicht das Problem. Aber ich möchte Spaß dabei haben. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann kann ich auch irgendeinen Job machen. Dann geht es mir wahrscheinlich so wie viele andere Menschen, die einen Job haben, die nicht immer Spaß dabei haben. Und solange ich das Privileg habe, schreiben zu können, was mir Spaß macht, tue ich das einfach.
Das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass man macht, was einem Spaß macht.
Ich glaube, das ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Ein sehr schlauer Mann, ich weiß nicht mehr wer, hat gesagt, ich bin noch keinen Tag in meinem Leben zur Arbeit gegangen, weil ich das liebe, was ich tue. Manchmal verstehen das die Leute nicht, wenn ich sage, es ist für mich keine Arbeit. Ich unterscheide auch nicht zwischen morgens aufstehen, Arbeit und dann Freizeit. Bei mir ist den ganzen Tag irgendwas mit Kreativität. Und wenn es Notizen sind für den nächsten Roman oder was auch immer, aber ich kann jeden Tag machen, was ich will und das ist grandios. Und Leute, die nicht verstehen, also wie es mir geht, wie gut ich es habe, sage ich immer, jeder stellt sich jetzt sein Hobby vor, das er gerne tut. Dann sieht man in den Gesichtern immer ein Aha. Und dann sage ich, jetzt kommt jemand vorbei und sagt, das kannst du tun, solange wie du willst. Und du verdienst damit entspannt genug Geld, dass du leben kannst. Und dann verstehen die Leute, ach so, bei dem einen ist es Fußball, bei dem anderen ist es Holzdrechseln, Schnitzen, was weiß ich. Jeder hat so seins, das er gerne tut und in dem er auch gut ist. Nur die wenigsten haben das Privileg, dass sie darin arbeiten dürfen. Das weiß ich.
Woher kommt denn Ihre Inspiration? Wie funktioniert Ihr Kreativprozess, Ihr Kreativzentrum?
Das kann man so gar nicht sagen. Das springt auf irgendwas an, das habe ich gar nicht so unter Kontrolle. Da ich mal Geschichte studiert habe, hole ich viel von meinen Ideen aus dem Historischen. Wie ich eben schon erwähnt habe, zu hinterfragen, wo kommt was her? Wo kommt der Vampirglaube her? Immer wenn man fragt, woher kommt das eigentlich, eröffnen sich mir die besten Ideen. Weil man sehr schnell merkt, die erste Antwort ist oft falsch. So wie die meisten Leute sagen, wo kommt der Vampir her? Und alle sagen Dracula. Da lache ich immer und sage, nee, ist falsch. Und wenn man das hinterfragt, kommt man auf die nächste Idee. Das ist eine Methode. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin oder irgendwas sehe, dann springen die Gedanken von dem Eindruck wieder zu einer neuen Idee. Aber das ist nicht steuerbar. Das passiert einfach. Also manchmal ist es unberechenbar und manchmal ergibt sich, wie gesagt, man hinterfragt Dinge und sagt, wo kommt das eigentlich her? Anderes schönes Beispiel, ich habe einen Roman geschrieben, das Teufels Gebetbuch. Da geht es um ein verfluchtes Kartenspiel. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her, historisch betrachtet? Die ganze Welt spielt Karten. James Bond spielt immer seine Pokerpartie. Einer der Hauptgegenspieler von Batman ist der Joker, also eine Kartenfigur, wenn man so möchte. Und ich habe gefragt, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Und habe mich in meinem Freundeskreis umgehört und es wusste keiner. Da dachte ich, das ist wieder typisch. Jeder spielt Karten, Mau Mau, Kanasta, Bridge, es ist völlig egal. Und dann fragst du, na, wo kommt's her? Es weiß keiner. Und da habe ich gemerkt, das wird gut. Ich habe hier was entdeckt, was jeder kennt, aber keiner weiß, wo es herkommt. Und so finden sich Ansätze in der Frage, wo kommt was her?
Was ist denn dann wichtig beim Schreiben, bei dem Erzählen einer Geschichte, eines Abenteuers? Was soll rüberkommen?
In erster Linie muss ich Spaß dabei haben, da war es wieder. Wie gesagt, ich bin da ja selbstbezogen, wenn man so möchte. Wenn ich keinen Spaß habe, dann lasse ich es. Ich lege großen Wert darauf, unterhaltend zu sein, überraschend, vielleicht Welten zu öffnen, die noch nicht so 100-mal schon entstanden sind, sondern eben auch neu präsentiert werden. Bei den Zwergen war der Ansatz, klar kennt man diese klassische Fantasy, aber jetzt die Zwerge in den Mittelpunkt zu stellen, gab es vorher so noch nicht. Immer einen neuen Aspekt finden von etwas, was man zwar schon mal gehört oder gesehen hat, aber noch nicht selber auf die Idee gekommen ist. Beim Kartenspiel hinterfragen, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Das ist so der Ansatz. Also unterhaltsam sein, überraschend sein, neue Aspekte zeigen, entweder durch ein ganz neues Thema oder indem ich was anders beleuchte, näher beleuchte, anderen Fokus setze.
Was ich auch sehr interessant fand, Sie haben ja nicht nur Germanistik und Geschichte studiert und waren nicht nur als Journalist, Zeitungsjournalist tätig, sondern Sie haben auch eine katholische Privatschule absolviert. Und da kam bei mir der Gedanke, Wieso dann der Sprung auf Horrorgeschichten, auf Fantasy, auf Sci-Fi?
Jetzt kommt noch viel besser. Eigentlich bin ich ja Protestant. Also ich habe mich als Protestant an eine katholische Privatschule geschmuggelt. Also besser geht's ja gar nicht mehr. Und dazu muss man wissen, meine Verwandtschaft väterlicherseits war erzkatholisch. Ich konnte also die gesamte katholische Liturgie auswendig. Was immer für die Patres an meiner katholischen Schule sehr irritierend war, weil der Protestant oft mehr wusste als die Katholiken nebendran. Das war sehr erheiternd. Naja, Mystik hat die Kirche schon immer sehr gut beherrscht. Also die Kirche ist nicht so weit weg von Mysterien und Wundern. Da ist die Kirche voll davon. Und so weit weg sind sie ja nicht von fantastischen Begebenheiten, von einmaligen Begebenheiten. Das ist ein großer Teil. Aber ansonsten, glaube ich, kommt es nicht unbedingt, dass ich eine katholische Privatschule besucht habe, sondern dass ich mich als Kind immer sehr für Mythen, Sagen, Märchen, Legenden interessiert habe, weil ich das super spannend fand. Was scheinbar in unserer normalen Welt nebendran noch existiert, was den Heldinnen und Heldinnen alles zustößt, ob das jetzt Frau Holle ist, ob das die Klassiker sind, die jeder kennt, aber auch später die Kunstmärchen, die geschrieben wurden, also abseits von Grimm. Jetzt Tieck als Beispiel oder Hans Christian Andersen, das sind ja nachträglich erfundene Märchen, also Kunstmärchen. Fand ich auch immer super spannend. Ich glaube eher, dass da die Grundlage liegt.
Versuchen Sie immer auch Reales in Ihre fantastische Welt einzubinden?
Je realer und nachvollziehbarer ich was mache, bei aller Merkwürdigkeit in einem Roman, desto glaubhafter wird es. Das klingt komisch, wenn ich jetzt von Dämonen, Geistern oder sonstigen Sachen rede, aber nichtsdestotrotz, wenn ich das Ganze gut einbette und so darstelle, dass es nachvollziehbar ist, dann glauben das mir auch die Leserinnen und Leser. Und dann fiebern sie auch mehr mit der Handlung, mit den Helden und wollen wissen, boah, wie es da wieder rausgeht. Also es kann so abgefahren sein, wie es möchte. Es muss in sich stimmig sein. Und dann passt es wieder.
Sie haben oft Fortsetzungen zu Ihren Romanen geschrieben. Kommen Sie davon nicht los oder lassen Sie die Fans nicht die Ruhe oder entwickelt sich die Geschichte einfach weiter?
Also es ist so, wenn man eine Welt erfunden hat, und ich habe viele Welten eben neu erschaffen, dann möchte man da auch gern mal wieder hin. Das ist wie, du hast irgendwo Urlaub gemacht, du kennst ein Land, das dir sehr gut gefällt, kannst nochmal hinfahren oder du riskierst mal Besuch in was ganz Neuem. Und bei mir ist das immer so eine Mischung. Ich erfinde gerne neue Welten, neue Eindrücke für die Leserinnen und Leser. Gleichzeitig fühle ich mich in den alten Sachen aber auch noch recht wohl oder weiß, dass es da noch ein, zwei Geschichten gibt, die ich erzählen möchte. Uldart als älteste Serie hat jetzt 9 Bände. Da habe ich zum Beispiel gar kein Problem damit, die erstmal noch liegen zu lassen. Das kann noch 10 Jahre dauern. Ich habe einmal aus Versehen den Fehler gemacht und habe gesagt, ich schreibe nie wieder Zwerge. Das war nach dem 3. Band. Inzwischen gibt es 5. Das heißt, ich habe wohl noch mehr Zwerge geschrieben. Es wird auch noch mehr geben, aber ich kann nicht sagen, wann. Es muss eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss passen. Der Zeitpunkt muss da sein, die Idee muss stimmen und ich muss Spaß haben beim Schreiben.
7 Zwerge werden angebracht.
Ich habe auch schon gesagt, genau das habe ich nämlich auch gesagt. Die Zahl 7 und Zwerge, finde ich, passt sehr gut zusammen.
Sie sind auch sehr verbunden mit Ihrer Fangemeinde. Sie lesen gern vor Ihren Fans, vor dem Publikum. Das tun Sie auch in Temeswar. In Temeswar präsentieren Sie diesmal etwas für die Kinder.
Ja, ne, das ist überraschend jetzt, nachdem wir so viel über Blut, Horror und sonstige Gestalten gesprochen haben. Es sind mir sozusagen auch so 2 Kinderbücher rausgerutscht und ich bin hier mit Prima Monster. Das wird spannend, weil Lesungen für Kinder oder mit Kindern oder das ist mir wieder was ganz anderes als für Erwachsene. Ich bin sehr gespannt, wie das später laufen wird und ich freue mich auch drauf.
Und das zweite Buch, das Sie präsentieren, Doors?
Da kommen die Erwachsenen jetzt wieder ins Spiel. Das ist das aktuelle Projekt von mir, das am Start ist. Normalerweise ist man ja gewohnt, dass es Bücher in Reihe gibt, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben gesagt, nee, wir machen das anders. Mit Doors versuchen wir was Neues. Es gibt keinen Band 1. Wir haben 3 kleine Romane um die 300 Seiten. Und die Reihenfolge ist vollkommen egal. Es geschieht nämlich 3-mal völlig unterschiedliche Dinge mit dem gleichen Team. Das ist wie, wenn man schaut eine DVD und spult, nachdem die erste Geschichte durch ist, wieder zurück, genau an die Stelle, wo die Gruppe vor eine Entscheidung gestellt wird. Es ist eine Rettungstruppe, die wird in ein Höhlensystem geschickt. Sie suchen eine vermisste Frau und der Cliffhanger ist so, dass diese Truppe plötzlich unterirdisch vor 3 Türen steht. Und vor allen 3 Türen gibt es Hinweise, wo die vermisste Person durchgegangen sein könnte. Und jetzt entscheiden die Leser, durch welche Tür die Truppe gehen soll. Und somit ergeben sich 3 komplett verschiedene Szenarien, 3 komplette verschiedene Handlungsverläufe, 3 total unterschiedliche Enden und 3 sehr unterschiedliche Todesraten. Also es überleben nicht immer die gleichen Leute und manchmal, nee, das sage ich nicht. Aber wie gesagt, die Todesrate ist auch sehr unterschiedlich. Das ist ein Experiment. Es kam bei uns zumindest mal ganz gut an.
Da kann man ein bisschen Gott spielen.
Das tue ich ja ständig. Also nicht nur, dass ich Welten erschaffe von morgens bis abends. Ich gehe mit den Leuten auch um, wie ich denke. Also es ist nochmal was anderes, wenn ich einen Roman schreibe, normalerweise, habe ich einen Handlungsverlauf. Bei diesem Projekt hat der Autor, ich, den riesen Vorteil, dass ich mir jetzt dreimal komplett verschiedene Sachen ausdenken kann. Und das ist schon wirklich auch beim Schreiben mal was anderes.
Muss man sich immer neue Sachen ausdenken, wie Sie jetzt dieses Experiment genannt haben, um an das Publikum ranzukommen? Heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so einfach.
Der Hintergrund von Doors, das Projekt, ist, dass der Verlag und ich letztes Jahr eben genau deswegen zusammensaßen und haben gesagt, in Deutschland ist es so, es gibt einen gewissen Leserschwund. Immer weniger Leute lesen Bücher. Die immer noch Bücher lesen und kaufen, geben mehr Geld aus. Das heißt, wir haben noch das Glück, dass der Einbruch nicht so eklatant ist. Aber wir haben überlegt, was können wir denn tun, um das Buch im Kampf gegen Internet, gegen Streamingdienste, gegen die ganzen vielen verschiedenen Verlockungen in der Freizeit, wenn man so möchte, wie können wir das Buch interessanter machen als Medium? Seiten müssen bleiben, egal ob jetzt elektronisch oder in gedruckter Form, aber was können wir mit dem Mediumbuch anders machen? Und da kam uns die Idee, drei Romane, nicht Band 1, Band 2, Band 3, sondern drei Romane mit drei verschiedenen Handlungsverläufen und die Leserschaft entscheidet, durch welche Tür das Team gehen muss. Also eine abgeschwächte Form der Interaktion. Das hat die Leute überrascht. Wir haben das an der Buchmesse gesehen in Frankfurt und die waren auch alle ziemlich neugierig. Ach, das ist mal eine neue, eine coole Idee. Also ausgesucht habe ich eine kleine Stelle aus einer Kurzgeschichte, die zu Doors spielt. Wir lernen jetzt Annalena kennen. Annalena ist in der Romanreihe die verschwundene Frau, die gesucht werden soll. Wir lernen jetzt Annalena als kleines Kind kennen, wie sie in dieser unterirdischen Region unterwegs ist und wie sie vor diesen Türen steht. Und dann passiert was, aber das hört man dann ja gleich. Also wir sind jetzt unterirdisch in einem großen Höhlensystem und begleiten Annalena. Annalena wird so jetzt um die 9 Jahre sein, 10 Jahre sein bei ihrem Ausflug. An einem warmen Tag, an dem draußen die Sonne schien, schlich Annalena von etlichen Metern Gestein abgeschirmt durch die unterirdischen Gänge und Korridore. Wer dieses Labyrinth gegraben, gemauert und mit Beton erbaut hatte, wusste sie nicht. Zwerge kamen ihrer Vorstellung ebenso in Frage wie ausgewanderte irische Elfen oder Kobolde. Besser als anzunehmen, dass Menschen dieses Reich erschaffen hatten. Annalena hatte den Zugang durch einen Zufall gefunden und stahl sich nun unbemerkt von ihren Eltern und Großeltern bei jeder Gelegenheit an diesen magischen, unterirdischen Ort. Er war ihr Geheimnis. Ihre Lieblingsstelle war die Halle der 5 Türen. Stunden verbrachte Annalena im Schein der mitgebrachten Kerzen, saß vor den geschlossenen Eingängen, die im Fels eingelassen waren, und bewunderte sie. Türen aus Holz, aus Stein mit Symbolen und Zeichen verziert, 3 mit Türklopfern und die beiden äußeren mit einem großen Kastenschloss und Riegel. Immer waren sie zu, auch wenn die Verzierungen darauf gelegentlich glommen und leuchteten. Manchmal strahlten die Rahmen so viel Hitze ab, dass die Temperatur in der Halle sommerlich wurde. Annalena fand die Malereien und Schriften an den Wänden nicht minder spannend, doch die Türen zogen sie geradezu magisch an. Aber nicht einmal kam sie auf die Idee, hindurchzugehen. Sie wartete auf eine Einladung, wie es sich gehörte, als Gast, der sie war, in diesem Reich der Elfen, Kobolde und Zwerge. An diesem Tag roch es anders als sonst in den Gängen, feucht und nach Metall. Annalena betrat die Halle und leuchtete mit ihrer rosa Taschenlampe umher. Das Licht riss Leichen aus der Dunkelheit. Aus dramaturgischen Gründen lese ich an der Stelle nicht weiter, alles andere findet man dann in den Romanen. Und was Annalena jetzt alles erlebt, welche Leichen sie findet, was die Türen da zu suchen haben und warum ein Schlüssel eine entscheidende Rolle spielt, das erfährt man dann später in den Romanen.
Was haben Sie denn jetzt noch auf Lager? Was brodelt noch so?
Tatsächlich, das Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, Die dunklen Lande, 30-jähriger Krieg und Fantasy, ist schon fertig. Wir sind im Buchbereich praktisch immer ein halbes Jahr vorher fertig, weil das Cover muss noch gedruckt werden, das Buch muss gedruckt werden, es muss in die Auslieferung. Also das ist schon durch. Dann im Sommer kommt die 2. Staffel von Doors, weil das schon seine Freunde gefunden hat. Und damit ist 2019 ja schon fertig. Also aus meiner Sicht ist 2019 schon direkt voll mit Buchprojekten. Und nächstes Jahr gibt es noch 1-2 Romane, die basieren auf Hörspielen, die ich geschrieben habe. Die Meisterin heißen die. Und da geht es um die Nachfahrin einer Henkersfamilie, die in der Gegenwart lebt, aber unsterblich ist und ganz viel in der Vergangenheit erlebt hat. Und man sieht so, was aus ihr geworden ist und wie das früher mit der Henkerei sozusagen zu sich ging. Sie war nie Henkerin, sie war die Heilerin in der Familie. Deshalb hat sie auch den Abstand zu diesem Beruf und hat gesagt, sie will nichts mit Töten zu tun haben. Aber dadurch, dass sie ganz viele Erfahrungen gemacht hat, auch mit der Anderswelt, mit Vampiren und Hexen und sonstige Dinge, kennt sie halt extrem viel. Das hat viel Spaß gemacht und da gibt es die Romane dann im Jahr 2020. Ist irre, wenn man überlegt, wie lange das noch hin ist, aber die Planungen sind so.
Sie sind heute in Temeswar in Rumänien. Überlegen Sie vielleicht auch eine Siebenbürgenreise zu machen, eine Rumänienreise? Da gibt es bestimmt viele Abenteuer. Das ganze Leben in Rumänien ist ein Abenteuer.
Ja, das, also ich glaube, den Eindruck habe ich auch schon so ein bisschen, dass es abenteuerlich werden kann. Ich finde das aber nicht schlecht. Ich war bei den Pfadfindern, ich war bei der Bundeswehr, also ich käme schon relativ weit in der Wildnis, wobei hier gibt es Bären, habe ich inzwischen gelernt. Je nachdem, wie der Bär drauf ist, käme ich vielleicht doch nicht so weit in der Wildnis. Das wäre schon sehr tricky. Will ich aber gar nicht ausschließen. Ich finde das spannend. Das wäre eine gute Reise.
Also Material würden Sie bestimmt finden.
Ja, das auf alle Fälle.
Vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Spaß am Schreiben und vielleicht kommen Sie auch bald wieder zurück.
Ja, vielen Dank.